Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Mittlerweile ist einer der wenigen Filme der Gegenwart, dem ich auf Letterboxd 5 von 5 Punkten gegeben habe. Ich habe den immer weiter hochgewertet. Ich glaube, ich habe den als erst mit 4 gewertet. Dann habe ich nochmal gesehen. 4,5 habe ich nochmal gesehen. Ah, fuck it, ich gebe ihm 5.
Irgendwann so 6, 7 Letterboxd-Algorithmus wird umgeschrieben für Marco, damit er noch mehr Sterne geben kann.
Sag mal, Lisa und Marco, seid ihr eigentlich Fans von Murder-Mystery-Filmen? Also am bekanntesten sind ja die Agatha Christie-Verfilmungen aus den 1970ern, aber dann gab es ja auch noch so welche um 2017, 2022 rum. Seid ihr davon Fan oder ist das nicht so eure Genre?
Eigentlich schon. Also ich habe witzigerweise, ich glaube, jetzt eine Woche oder so, bevor Glass Onion ins Kino gekommen ist, habe ich, glaube ich, allein wahrscheinlich, weil ich mich damit beschäftigt habe, angefangen, weil ich habe tatsächlich den Orient Express, den neuen, nachgeholt. Und dann hatte ich so ein Wochenende, wo ich irgendwie 2, 3, 4 Murder Mysteries geschaut habe, weil ich so war, okay, eigentlich liebst du Murder Mysteries. Eigentlich ist das voll cool. Wieso guckst du nicht mehr Murder Mysteries? Also ich habe halt dann irgendwie die alten Agatha Christie Sachen gesehen, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen vergessen zwischendurch, dass ich es eigentlich cool finde.
Ich bin Mega-Fan. Und also bei mir ist es sogar so, Mord im Orient Express von 1974, glaube ich, ist bis heute mein Lieblingskrimi. So knapp vor die üblichen Verdächtigen oder so, vor anderen großen Oscar-Anwärtern. Der hat ja auch selber, glaube ich, 3 Oscars gekriegt, der 74er. Ich habe den auf Blu-ray in so einer schicken Agatha Christie-Box.
Oh,
zusammen
cool.
Mit den anderen Hercule Poirot-Filmen mit Sir Peter Ustinov allerdings. Und den Mord im Orient Express mag ich so sehr, weil er auch lustig ist, aber gleichzeitig sehr ernst inszeniert, wie ein richtig geiler Thriller. Wie so eine Vorlage für 7 oder sowas von Fincher, finde ich.
Ich habe irgendwie immer viel mehr den alten Tod auf dem Nil in Erinnerung als den alten Mord im Orient Express. Ich weiß gar nicht wieso, vielleicht habe ich den öfter gesehen oder so.
Weil der mehr in diese Johnson-Richtung geht, mehr in dieses Lustige, flambulante, ich weiß es nicht. Dieses Gesellschaftskritik steckt ja auch so ein bisschen drin, weil es immer in der High Society passiert und die High Society von ihrer schlechtesten Seite gezeigt wird. Auch wenn es kein größeres Thema ist. Das macht Knives Out und Glass Onion, machen das ja, also da stützt sich ja dann Rian Johnson drauf und nimmt das Gesellschaftskritische, überhöht es dann auch nochmal. Aber den Rest eben auch. Und ich liebe das. Ich gucke das alle paar Jahre, gucke ich immer alle 3 Filme hintereinander weg. Also ich bin, was das angeht, großer Fan, aber auch sehr eingeschränkter Fan. Ich glaube, ich habe sehr viele coole Murder Mysteries nie gesehen, aber in meiner Kindheit Miss Marple rauf und runter, Pfarrer Braun fand ich auch noch ganz cool. Je nachdem, also Sherlock Holmes Version verschiedenste, finde aber, dass mein Lieblings, und das ist jetzt ein großer Take, mein Lieblings Sherlock Holmes Version ist eigentlich Dr. House, weil Dr. House eigentlich eine Sherlock Holmes Variante ist. Das ist so stark angelehnt da drin, dass du sogar in der 221B wohnt, also wie Baker Street.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, und Wilson ist phonetisch ähnlich zu Watson, House, Holmes, phonetische Ähnlichkeiten überall drin. Eine Irina Adler ist seine erste Patientin und sowas. Das ist alles da drin. Moriarty ist der ihn niederschießt. Ich will damit nur sagen, da House bis heute eine meiner Lieblingsserien of all time ist, bin ich offensichtlich ein riesen Murder-Mystery-Fan, auch wenn es im Haus nicht um Mörder geht. Aber es geht immer um den Case.
Okay, da seid ihr ja genau richtig jetzt hier für diese Folge. Denn es geht um Glass Onion. Vielleicht noch mal, was ich eigentlich dazu zu sagen habe.
Ich wollte gerade
also
fragen,
ich muss gestehen, ich glaube, ich habe gar nicht so viele gesehen. Also die Agatha Christie-Verfilmungen habe ich gar nicht gesehen. Und dann habe ich mir so überlegt, was gibt's denn da darüber hinaus? Also Hateful Eight von Quentin Tarantino ist ja im Prinzip ein Murder Mystery. Dann der auf Deutsch so furchtbar Alle Mörder sind schon da heißt von 1985. Das ist die Cluedo-Adaption. Dann behauptet das Internet, Memento sei ein Murder Mystery. Weiß ich nicht.
Die Frage, ne, wie man das definiert irgendwie.
Ja. Aber
also
dann
ist ja ein Film Noir. Also
ja,
im weitesten Sinne sind sie im gleichen Genre. Ja, im Übergenre im gleichen.
Dann gibt's halt noch sowas wie Verblendung oder Gone Girl, aber das ist ja nicht so das, was wir so wirklich unter Murder Mystery verstehen. Ich bin aber ein großer Fan, also glaube auch so wie du, Marco, ein großer Fan von Krimiserien, so wie Monk oder Columbo und vor allem von Krimi-Hörspielen. Also mein allerliebstes ist Professor van Dusen, das lief im Radio von 78 bis 99. Übrigens, also das ist so gut, das hat das ist nämlich die mit der Synchronstimme von John Hammond, also der deutschen Synchronstimme von Richard Attenborough aus Jurassic Park. Und also perfekt, der Mord im geschlossenen Raum ist ja so ein Trope aus Krimis und diese Krimi-Hörspielreihe hat das perfektioniert. Übrigens, falls ich euch da jetzt neugierig gemacht habe, seit Dezember 2020 stellt Deutschlandfunk Kultur die Radiohörspiele mit je einer Folge pro Monat dauerhaft online und umsonst. Also könnt ihr gerne mal reinschauen.
Okay, das ist echt cool, das werde ich, glaube ich, machen.
Professor Van Dusen und dann halt immer so und der Mord im Club und so weiter. Also
ich muss nur kurz sagen, wie man das schreibt.
Van wie man es spricht. Professor Van V-A-N und Dusen, ja. D-U-S-E-N.
Ich habe gerade überlegt, ob ich überhaupt eigentlich Krimi-Hörspiele mal gehört habe. Und ich höre einfach nur TKKG die ganze Zeit, wenn ich Hörspiele höre. Ich weiß nicht, ob es als Krimi-Hörspiel
ich wahrscheinlich zählt. Auch eigentlich nicht, aber mein Vater hat mich damals dazu gebracht. Okay. Naja, also was ich noch sagen wollte, die Hochzeit der Murder Mysteries ist ja eigentlich vorbei. Ich habe mal so geguckt, so könnte man so sagen, dass die da so in den 70ern war. Und dann, wie gesagt, gab es ja halt so einen kleinen Peak dann jetzt noch in den letzten Jahren. Aber könnt ihr euch eigentlich vorstellen, warum die so ein bisschen out of fashion geworden sind?
Also ich habe tatsächlich letztens einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass sie jetzt sozusagen wiederkommen und das vor allem jetzt mit Rian Johnson und so. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt wirklich eine Theorie nur, dass gerade durch diese Hochzeit der Murder Mysteries in den 70ern, ich glaube, es gab ja auch irgendwie dann auf einmal unzählige auch Krimiserien, dass Leute vielleicht einfach so viele Sachen gesehen haben, dass sie diese ganzen Krimi-Tropen und so, also diese Sachen, die sich wiederholen, quasi so sehr gelernt haben, dass dieser Überraschungseffekt vielleicht mit den Jahren irgendwie so ein bisschen weggegangen ist und das so ein bisschen langweilig geworden ist für die Leute, weil sozusagen es irgendwann ein Schema F gab, was zu oft wiederholt worden ist. Und vielleicht jetzt, wo Rian Johnson wieder neue Sachen reinbringt, ist es jetzt wieder, oder weil es modernisiert wird, ist es jetzt wieder interessanter? Oder vielleicht ist es auch einfach das Genre, dass es nicht so hip gewesen ist irgendwann mehr. Ich weiß nicht. Also es sind jetzt meine ersten Ideen, aber vielleicht stimmt es auch einfach gar nicht.
Ich glaube, wie bei so vielen Sachen hat dann in Wirklichkeit eine Evolution stattgefunden. Also es war sehr beliebt. Und was war die Schlussfolgerung daraus? Die vereinfachte Version eines Whodunits ist der tägliche Krimi. Und der ist ja mega erfolgreich. Also wir sind es jetzt vielleicht nicht, die es gucken, aber es ist ja unglaublich, wie viele Menschen in Rosenheim sterben, jeden Tag. So, und das ist, offensichtlich funktioniert's. Also nicht dieses Subgenre, aber der Krimi hat das Fernsehen übernommen, und zwar seit Jahrzehnten. Ja, total. Aber halt in einer sehr vereinfachten Fassung, weil du kannst keinen cleveren Whodunit jeden Tag schreiben. Das geht einfach nicht. Dafür sind die zu kompliziert. Und zu dem Genre des Whodunit gehört ja auch dieses Ensemble. Und das hat sich dann, also in dieser Hochphase in den 70ern und 80ern, da waren das ja auch Stars. Das waren einfach Stars. Das war die Creme de la Creme des britischen Kinos oder wer auch immer. Und ich glaube, wir hatten gerade so in den Ende der 80er, Anfang der 90er, die ganzen 90er, hatten wir diese Star-Phase, dass immer ein Star einen Film getragen hat. Das war wichtig. So der Movie-Star. Und jetzt sind wir irgendwie wieder einen Schritt weiter. Ich glaube, was die Krimis angeht, dann hat sich das halt dieser Zweig hat sich aufgesplittet in die täglichen Krimis im Fernsehen, die sehr abgeschwächt sind, oder die Thriller, die sich sehr stark auf die Emotionen und die einzelnen Figuren oder die Movie-Stars fokussiert haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen passiert. Und was wir aber mit den Nullerjahren so erlebt haben, ist, dass der Twist wieder wichtig wurde durch Sixth Sense. Also The Sixth Sense ist zwar ein Mystery-Thriller, aber durch den Twist am Ende hat es was Krimihaftes bekommen eigentlich. Und das war dann wieder ein Overused-Tool die nächsten 20 Jahre. Das gehört ja jetzt fast dazu. Also M. Night Shyamalan kann ja keinen Film mehr machen ohne Twist. Weil dann erklären die Leute ihn immer für verrückt. Und das sind seine allerschlechtesten Filme, die gar keinen Twist haben. Und selbst die, die einen Twist haben, sind entweder okay, gut oder super scheiße. Also es ist einfach sein Trademark geworden.
Und ich glaube, ja.
Ja, das kommt jetzt immer mehr in Thrillern vor. Gone Girl hast du ja auch erwähnt. So, das ist kein Whodunit, aber er hat diesen Twist und damit dieses Feeling. Und was Rian Johnson gemacht hat, ist so dieses komplett zurückrudern. Wir machen jetzt wieder ein Whodunit, aber mit moderner Inszenierung, mit einem modernen wieder Starcast. Und Knives Out selber war ja eher, also Low Budget stimmt gar nicht, aber es ist ein Mid-Budget-Film, ne? So ein Film, der irgendwas zweistelliges Millionenbetrag gekostet hat. Ich glaub,
40 Millionen Dollar.
Ja, 40. Und das war aber so erfolgreich mit über 400 Millionen Einspiel, ich weiß nicht mehr wie viel genau, dass jetzt halt Netflix sich entschieden hat, 400 Millionen in die nächsten zwei Filme von ihm zu pumpen. und eben Glass Onion und eine andere Knives Out Mystery, die noch angekündigt wird, zu produzieren. Also wir sind anscheinend jetzt wieder so ein bisschen zurückgerudert, wie das so ist. Aber so viele geile Ableger, die erfolgreich waren, gab's nicht in der Zeit. Also ich glaube, dieses Jahr zum Beispiel, vor kurzem kam ein Murder Mystery raus, auch mit einer leichten Starbesetzung, der hieß irgendwie sowas See How They Run oder irgendwie so.
Ah, den wollte ich auch noch gucken, der mit Saoirse Ronan und hier Mr., ich habe seinen Namen vergessen, der andere
Kommissar. Ich wollte den auch sehen nach dem Trailer.
Ich hab's ihn irgendwie.
Mit Sam Rockwell war's, glaube ich.
Ja, genau, Sam Rockwell.
Ich wollte den auch sehen, aber die Kritiken sind eher durchwachsen und gefloppt ist der Film auch. So, und das ist halt so ein Ding, ne? Also noch. Also so wie Rian Johnson es gemacht hat, hat es keiner gemacht anscheinend. Und er hat ja auch das Whodunit-Genre ein bisschen revolutioniert, weil er hat es nicht einfach eins zu eins gemacht. Der Knives Out ist zur Hälfte ein Hitchcock-Film in Wirklichkeit, Hitchcock'scher Thriller, weil du weißt, wer der Mörder ist. Das erklärt auch so ein bisschen, vielleicht auch um die Brücke zu schlagen, zu Fabians Filmgeschmack. Ich glaube, der größte Columbo-Freak, den ich kenne, ist Rian Johnson. Der twittert die ganze Zeit darüber und alte Columbo-Poster und hat da so ein Kram. Der ist ein Riesenfan davon. Und das war ja auch mal das Besondere bei Columbo. Es ist nicht ein klassischer Whodunit, man weiß, wer der Mörder ist. Oder man, ja, in Knives Out, Fall von Knives Out glaubt man zu wissen, wer der Mörder ist. Und damit hat er noch mal keinen klassischen Whodunit abgeliefert, auch mit Glass Onion nicht. Also klassisch sind die eigentlich gar nicht, sind klassisch inspiriert.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen nach dem obligatorischen Marco-Monolog, eurem Podcast über Film und Serien powered by Vodafone. Wir sind Lisa Oppermann, Moderatorin und Redakteurin von GigaTV Mac. Hallo.
Hallo.
Und wie schon erwähnt, Marco Risch, unser Experte für Rian Johnson. Ansonsten kennt ihr ihn bestimmt auch von seinem YouTube-Kanal Nerdkultur. Hallo Marco.
Hi. Ich finde schön, dass der offizielle Titel ist jetzt von Marco, Rian Johnson-Experte, TM.
Ich bin sein Fanboy.
Und ich bin Fabian Douglas, ebenfalls Moderator von GigaTV Mac. Ja, das hier wird die letzte Folge für 2022. Und da haben wir uns den besten Film des Jahres aufgehoben, nämlich A Glass Onion. Darüber reden wir erst spoilerfrei. Ihr könnt dann in den Shownotes auch gucken, ab wann der Spoilerteil kommt. Also keine Sorge, da werdet ihr nicht gespoilert. Und wie gesagt, später kommt der Spoilerpart und dann lösen wir alle Rätsel. Oder ist der Film doch nicht so gut und Rian Johnson hat sein ganzes Pulver schon mit Knives Out verschossen? Darum geht's gleich. Aber erstmal ein wenig Werbung. Wenn ihr Glass Onion sehen wollt, braucht ihr natürlich ein Abo von Netflix. Falls euch das bislang zu teuer war, dann habe ich jetzt genau das richtige Angebot für euch. Denn bei Vodafone zahlt ihr in den ersten 6 Monaten nur 4,99 Euro. Dafür müsst ihr nur den GigaTV Cable inklusive Netflix Tarif zu eurem Kabel-, Internet- und Phone-Vertrag hinzubuchen. Dann habt ihr nicht nur Highspeed-Internet und Telefonie, sondern auch beste Unterhaltung mit zahlreichen TV-Sendern in brillantem HD, einer riesigen Mediathekenauswahl und Zugriff auf den Streaming-Riesen Netflix und damit natürlich auch auf Glass Onion. Mehr Infos zum Tarif findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Rian Johnson und Benoit Blanc. Ich wollte vielleicht ganz zu Beginn noch mal kurz ein bisschen über Knives Out sprechen, denn Glass Onion ist ja das erste Sequel, das Rian Johnson gemacht hat und natürlich ein Sequel zu Knives Out. Und da wollte ich einfach mal fragen, naja, wobei ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht fragen, wie der euch gefallen hat, sondern vielleicht sollte ich einfach fragen, wie gut hat er euch gefallen, Lisa? Wie gut hat er dir gefallen?
Also ich mochte ihn sehr gerne. Ich war auch damals, dürfen wir über Knives Out jetzt spoilern? Die Spoilerwarnung ist ja nur zu Glass Onion, ne?
Aber okay. Knives Out ist schon so lange
her. Ist schon alt genug, okay. Also Achtung, es geht los. Ich mochte ihn sehr damals. Ich war halt auch im Kino, wie alle anderen eigentlich wahrscheinlich, von dem Twist am Anfang, also im ersten Drittel, überrascht. Und vor allem, wie gut der Film danach funktioniert hat. Also es ist ja eigentlich quasi so von einem Who Done It ziemlich schnell zu einem How Done It. Ich glaube, es ist sogar ein offizieller Begriff, glaube ich, geworden. Und mir gefällt halt auch immer so solche, mir gefallen diese ganz klassischen Sachen. So Leute sind in so einem alten Herrenhaus und da gibt's geheime Gänge und geheime Features irgendwie im Haus. Sowas finde ich immer richtig cool und sehr spannend. Also ich mochte ihn sehr gerne. Ich mochte auch sofort Daniel Craig als Detektiv, weil das war ja noch, wann ist denn, nee, warte, der letzte Bond-Film ist danach rausgekommen, ne? Aber es war auf jeden Fall noch so mitten in seiner Bond-Phase. Und man war noch so irgendwie, man hat halt so Daniel Craig so unmittelbar, oder ich jedenfalls, mit James Bond halt verbunden. Und auf einmal kommt er da mit seinem Southern Accent als Detektiv irgendwie zur Tür rein. Ich war so, erst dachte ich so, oh nee, das ist doch jetzt super komisch und super gefaked. Und dann irgendwie mitten im, also ich habe mich dann während des Films im Prinzip eigentlich voll drauf einlassen können und habe es einfach gefeiert. Und er hat irgendwie Spaß in der Rolle. Damals hatten, glaube ich, auch schon alle Spaß mit dem Film. Also für mich war das ein sehr erfolgreicher Whodunit-Einstand von Rian Johnson.
Ja. Marco, wie war es bei dir?
Ich liebe diesen Film abartig. Also ich weiß noch, beim ersten Mal fand ich nur gut in der Pressevorführung. Relativ lahm eigentlich. Und da habe ich gedacht, na, muss noch mal gucken. Ich habe Bock. Ich bin ins Kino noch mal mit Freunden reingegangen. Und mit dem vollen Saal und dem Publikum, das total mitgeht, ist das ein Erlebnis. Also wirklich, das ist ein bisschen schade, dass Glass Onion jetzt ein Netflix-Film ist. Aber total, ich hatte auch das Glück, ihn im vollen Kinosaal noch mal erleben zu können. Und das Ding, also das hat so viel Spaß gemacht. Ich muss überlegen, habe ich ein drittes Mal im Kino gesehen? Nein, ich glaube, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Und kaum war der irgendwie auf Prime zu greifen, habe ich mit Freunden noch mal gesehen. Und seitdem habe ich wahrscheinlich noch mal gesehen. Also ich bin bei 4-mal Knives Out und der ist dann rausgekommen 2019?
Mm, genau.
Irgendwie sowas. Und ich habe dann, wann war das? Letztes Jahr habe ich ein Video gemacht, meine Lieblingsfilme von 2011 bis 2021.
Oh krass, wie viele Filme waren da drin?
Naja, nee, das waren nur die Top 10. Ah, okay. Also sehr simpel gehalten. Und es waren 2 Rian Johnson-Filme drin. Ich bin da sehr merkwürdig, das würde auch kein anderer so tun, aber für mich war The Last Jedi, gehört einfach dazu, als einer meiner Lieblings-Star-Wars-Filme tatsächlich. Und eben Knives Out. Knives Out sogar relativ weit oben. Ich habe ihn, mittlerweile ist einer der wenigen Filme der Gegenwart, dem ich auf Letterboxd 5 von 5 Punkten gegeben habe. Ich habe den immer weiter hochgewertet. Ich glaube, ich habe den als erst mit 4 gewertet. Dann habe ich noch mal gesehen. Dann 4,5. Habe ich noch mal gesehen. Ah, fuck it, ich gebe ihm 5.
Irgendwann so 6, 7 Letterboxd-Algorithmus wird umgeschrieben für Marco, damit er noch mehr Sterne geben kann.
Ja. Es ist das, was einen guten Whodunit ausmacht. Funktioniert aber im zweiten Mal. Das ist ein extrem wichtiger Faktor für einen guten Whodunit.
Weil man auf so viele andere Sachen noch achten kann, ja. So viele kleine Details irgendwie. Das kann man bei Glass Onion bestimmt auch. Ich habe leider Glass Onion nur einmal gesehen, aber da wollen wir jetzt noch gar nicht drüber reden, aber da freue ich mich jetzt auch schon drauf, quasi dann beim zweiten Mal gucken, die ganzen Details und Tipps und so.
Genau.
Zu finden.
Und ich habe halt Spaß dran. Ich habe einfach Spaß dran beim Gucken. Und wenn ich jedes Mal beim Gucken immer noch Spaß habe und der nicht abflacht, dann ist es so ein Klassiker wie diese Agatha Christie-Filme, von denen ich geredet habe, wie Mord im Orient Express. So, und den Film, Knives Out, den werde ich in 40 Jahren immer noch gucken.
Aber Fabian bestimmt auch, oder? Fabian, du machst den auch voll gerne.
Ja, es ist ja witzig, dass du den am Anfang so lahm fandest, Marco, weil ich weiß noch, als ich den, ich habe den nicht in der Pressevorführung gesehen, aber als ich den zum ersten Mal im Kino gesehen habe, also ich war auch mega entertained natürlich, und ich weiß, dass ich am Ende, weil der Film endet ja auch mit einer mega guten Pointe, direkt danach, also ich habe applaudiert im Kino als Einziger. Ja. Also das mache ich normalerweise nie. Und also das sagt ja auch alles aus, ich war mega unterhalten. Und genau so ist ja der Film auch gedacht. Also ich habe da so ein schönes Zitat von Rian Johnson gefunden, wobei ich glaube, Rian Johnson hat das selber gar nicht so formuliert. Und zwar, it's a rollercoaster and not a crossword puzzle. Also es ist eine Achterbahnfahrt und kein Kreuzworträtsel. Das ist ja tatsächlich auch so eine Adaption der Murder-Mystery-Formel, weil die Murder-Mysteries sind ja eigentlich so ursprünglich dazu gedacht, dass du so miträtseln sollst, ne? Also wir folgen ja dem Detektiv und wir sollen uns quasi genau wie der Detektiv auch Gedanken machen, wer könnte es sein, wer ist es nicht. Und bei Knives Out ist das nicht so. Also wir wissen quasi, in Anführungszeichen, schon relativ früh, wie es passiert ist oder auch nicht, zwinker, zwinker. Und deswegen geht's gar nicht darum. Das ist nämlich auch tatsächlich, hat Rian Johnson auch selber gesagt, dass Alfred Hitchcock bekanntermaßen Murder Mysteries nicht mochte, weil es eben für ihn nur so um den Twist ging und nicht um alles andere. Also es ist irgendwie so eine sehr zerebrale Sache. Und Rian Johnson hat darauf reagiert. Und Rian Johnson hat also es nicht nur zu so einer zerebralen Sache, also zu einer vergeistigten Sache gemacht, sondern eben auch dazu, dass du mit den Figuren mitfiebern sollst. Er hat ja mit Ana de Armas eben so eine sehr zentrale Figur, von der wir eben wissen, von Anfang an wissen, okay, sie steckt da mit drin und sie steckt ziemlich tief drin und wir fiebern mit ihr mit und wir wollen wissen, wie es ausgeht. Und das war eben eine sehr wirkungsvolle Adaption des Murder Mysteries.
Ja, weil also, man als Zuschauer auch schon so viele Informationen einfach gleich hat, ne? Das war so komplett ungewohnt und man muss erstmal überlegen, wie man damit jetzt umgeht, dass sozusagen das jetzt auf einmal passiert und nicht diese normalen, bekannten Klischees im Film so einfach abgespult werden.
Johnson sagt auch selber dazu, dass für ihn der Detektiv in den meisten Whodunits und vor allem in seinen eigenen eigentlich nicht der Protagonist ist.
Das habe ich auch gelesen und aber finde, dass jetzt in Glass Onion zum Beispiel der Detektiv mehr Charakterisierung bekommen hat als im ersten. Also im ersten ist er ja wirklich sehr
im Hintergrund. Er wird ja tatsächlich im Hintergrund eingeführt. Er sitzt einfach nur an einem Klavier, ne?
Also. Aber er selber ist nicht die Figur, die eine Entwicklung durchmacht. Ja. Er ist ja so ein Konstante, ne? Wie so ein Mentor eigentlich schon fast. Und das macht dramaturgisch Glass Onion wahrscheinlich auch unrunder als Knives Out. Weil da hast du ganz klar eine Protagonistin von Anfang an.
Hm. Ne? Aber
oder mit Ana de Armas.
Ach so meinst du das?
Ja.
Du hast ganz klar eine Protagonistin. Und ein Glass Onion muss da ein bisschen mehr rumtricksen, um wieder zu diesem Status quo zu kommen, den Knives Out auch hat.
Ja, also jetzt reden wir schon wieder über Glass Onion. Ich wollte da noch einen kurzen Schlenker machen, eine kurze Überleitung, denn also wie ihr jetzt gehört habt, also wir sind alle Knives Out Fans und Rian Johnson ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er keine Sequels macht. Und jetzt haben wir schon geredet, so ein Murder Mystery ist ein bisschen schwierig, weil das hat eben so diese bestimmten Konventionen. Und also das mit der Fall muss clever sein, wir haben ein großes Ensemble, das gut funktionieren muss. Und jetzt ist halt so die Frage, das hat halt bei Knives Out wunderbar funktioniert. Wie ist das jetzt bei Glass Onion? Wie gesagt, wir sprechen jetzt erstmal spoilerfrei darüber, also alles noch im Rahmen, alles gut. Ich wollte mal für euch fragen jetzt zu Beginn, warum kommt der Film jetzt ausgerechnet quasi zu Weihnachten raus, also am 23.12. auf Netflix? Der Film ist ja, Glass Onion ist ja bonbonbunt und würde viel besser in den Sommer passen. Warum hat sich Netflix gedacht, den tun wir jetzt zur weißen Jahreszeit raus?
Also ganz klar, glaube ich, weil Knives Out, dass das eines der Erfolgsgeheimnisse von Knives Out war. Niemand hat erwartet, dass Knives Out so erfolgreich ist. Man wäre ja froh gewesen, wenn er sein Geld wieder eingespielt hätte, aber sie haben ihn an Thanksgiving released. Und über auch dieses Word of Mouth und über die Zeit und über die Feiertage hat er sich zu einem der erfolgreichsten Thanksgiving-Releases aller Zeiten gemausert. Das hätte halt niemand gedacht. Irgendwie ist das der perfekte Film für die ganze Familie. Und das war nicht der Plan, aber das war der Zufall. Ursprünglich stand zum Beispiel im Drehbuch auch das Wort Fuck sehr oft und sehr prominent drin. Nämlich als hier Chris Evans seine Familie beschimpft und mit dem Finger auf sie zeigt. Und dann beim Dreh am Set hat sich Rian Johnson gedacht, es ist eigentlich schade, dass nur wegen der Szene der Film R-rated werden würde. Weil er hat es als Kind geliebt, mit seiner Familie Whodunits zu schauen. Und dann hat er überlegt, ob sie das irgendwie ändern können, damit es doch PG-13 ist. Und sie haben es in Eat Shit geändert. Das war die Idee von Chris Evans. Er hat ihn gefragt, hast du eine Idee? Und er so, good Eat Shit, this works always. Und dann haben sie das benutzt. Und das ist eine der Geheimnisse, warum Knives Out so gut funktioniert, also so erfolgreich ist, weil es ein Familienfilm ist. Ein familientauglicher Film für Familienfeiertage. Und ich weiß nicht, wie es in eurer Bubble ist, aber bei mir ist es so. Der kommt ja jetzt am 23. Dezember raus, der Podcast hier kommt am 22. Am 23. Dezember, ich glaube spätestens am 25. Dezember, gucke ich den wieder mit meiner Familie. Das ist mein fester Plan. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mein Bruder Knives Out schon gesehen hat, aber ich stelle mir jetzt so ein schönes Double-Feature vor, so zumindest Back-to-Back über zwei Tage hinweg, weil ich glaube, das funktioniert. Das ist so ein Film, der funktioniert für fast jeden. Du wirst fast niemanden finden, der was Schlechtes über Knives Out sagt und das von einem Regisseur wie Rian Johnson, wo die Hälfte der Leute ihn hasst für The Last Jedi. Und ich glaube, ähnlich wird's Glass Onion angehen. Zumindest ist das der Plan von Netflix und ich glaub's aber auch, weil ich jetzt von so vielen Leuten gehört habe, dass sie in den Feiertagen nochmal oder zum ersten Mal gucken werden mit der Familie.
Ja, ich glaube auch und vor allem ist ja der Film dann auch thematisch so, dass sozusagen eine Gruppe von Freundinnen zusammenkommt, um in einem Haus quasi ein Murder Mystery zu spielen und das ist ja dann quasi auch nochmal eigentlich eine Spiegelung von Leute kommen zusammen und das passiert dann auch im realen Leben und so. Das ist, glaube ich, auch ganz witzig. Vom Look her, ja, vielleicht ist es gar nicht so blöd, da so ein Sommerfeeling zu haben, weil ich glaube, so vor allem nach Weihnachten, wenn man jetzt nach Weihnachten schaut, dann ist diese Weihnachtseuphorie auch wieder vorbei und dann sind Leute so, boah, es ist kalt, ich will den Urlaub und dann gibt's halt diesen Film und ist dann vielleicht auch gar nicht so doof, zusätzlich zu dem, was Marco jetzt gesagt hat.
Ja. Es gibt noch einen geilen Faktor, der ist aber nicht von mir, da muss ich den Credit an Leia Jankowski, meine Kollegin von meinem MMO, geben. Sie hat mal gesagt, das Interessante bei diesen zwei Knives Out und bei Glass Onion ist, dass es in Wirklichkeit krasse Feelgood-Movies sind. Alle Leute gehen mit mega happy Gefühl da raus. Und ein Grund dafür sei eigentlich die Message. Weil die so gesellschaftskritisch sind, vor allem so kritisch gegenüber der High Society. Und am Ende gewinnt so ein bisschen der Underdog,
ja,
auf den man sich mit auf Augenhöhe wähnt. Ne? Gerade mit Ana de Armas im ersten Teil, eine Immigrantin. So, da kann ich mich zu 3000% damit identifizieren. Und sie wird ja auch die ganze Zeit schlecht von allen anderen behandelt. Und keiner will sich ihr Herkunftsland merken. Und das echte Herkunftsland von ihr wird nie erwähnt im Film. In alle anderen lateinamerikanischen Länder. Ja. Also es ist alles, steckt da alles mit drin. Und am Ende fühlst du dich wie der Sieger aus diesem gesellschaftlichen, weil wir leben in einer Zeit mit einer großen gesellschaftlichen Schere. Und am Ende wählst du dich auf deiner eigenen Seite mal zur Abwechslung wieder als Sieger, obwohl du denkst, dass der Film doch die ganze Zeit über die High Society ist und sie zelebriert, aber gleichzeitig halt sehr stark kritisiert und es funktioniert auf einer Feelgood-Ebene und wir fühlen uns alle besser und in diesen Feiertagen, Thanksgiving oder Weihnachten, wollen wir dieses Feelgood.
Hm. Bin mal gespannt, ob ich das auch genauso machen kann, denn ich bin dieses Weihnachten bei der Familie von meiner Frau und die sind eigentlich nicht so die Filmegucker. Mal sehen, ob ich die dazu bringen kann, also Glass Onion oder zumindest Knives Out. Oder zumindest Knives Out zu gucken. Mal schauen. Übrigens, ich habe noch so ein schönes Rian Johnson-Zitat gefunden. Also, warum spielt das jetzt in Griechenland? Und er hat gesagt, also der große Grund dafür war eigentlich, ich habe das Ganze während des Lockdowns von 2020 geschrieben und alles, was ich wollte, war einfach nur ein Strandurlaub. Und das ist einfach der Grund, warum das
ist. Das ist auf jeden Fall relatable, so, ja.
Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen schon eingangs drüber gesprochen und ist jetzt die Frage, wie hat euch denn Glass Onion gefallen? Also bei Marco hast du schon irgendwas von dramaturgischen Unrunden Sachen erzählt, aber Lisa, wie ist es denn bei dir? Wie hat dir Glass Onion gefallen?
Also ich bin eigentlich genau mit diesem Feel-Good-Gefühl rausgegangen, das Marco gerade erwähnt hat. Mhm. Ich habe mich super gut unterhalten gefühlt. Ich war in der Pressevorführung, aber die war tatsächlich auch, also da sind die Leute tatsächlich auch sehr mitgegangen, ja, und ich habe direkt, ja, danach schon gedacht, das ist so schade, dass dieser Film nur eine Woche im Kino läuft, weil es ist echt, also diese Atmosphäre, die man dabei hatte, war echt so cool und ich hatte sogar auch, obwohl ich die ganze Zeit eigentlich so im Film drin war, ja, habe ich sogar zwischendurch einmal kurz mit, ich hatte eine Freundin mit im Kino und die hatte sich dann auch zu mir umgedreht und war bei einer Stelle so, oh, das ist doch bestimmt jetzt das und das und so, und dann hat man irgendwie so, obwohl ich es, ja, normalerweise gar nicht so cool finde, wenn man im Kino so redet, hatte man so dieses Verschwörende, dass man jetzt gerade zusammen da sitzt und diesen Fall löst und ja, ich mochte ihn sehr gerne. Ich habe auch tatsächlich die Woche danach exzessiv den Filmscore gehört. Ich habe, glaube ich, fast nichts anderes gehört als diesen gottverdammten Soundtrack, also halt die Instrumentals so, ne? Und also von, hier ist der Cousin von Rian Johnson, soweit ich weiß.
Genau.
Der ja mit ihm immer die Scores macht. Und ich habe einfach die ganze Zeit nur diese Musik gehört. Also ich war wirklich sehr, klar gibt es auch so ein paar kleinere Sachen, wo ich so bin, so, ja, okay, ein bisschen schade, aber insgesamt fand ich ihn auch sehr, sehr unterhaltsam. Ist auch einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr, würde ich sagen.
Ja, bei mir auch, ja, ganz weit oben. Also bei mir ist nur ein Film drüber tatsächlich. The Batman. Das ist der einzige, wo ich sage, okay, den muss ich noch höher werten, aber Glass Onion finde ich ganz toll. Ich mochte Knives Out lieber. Glass Onion ist ein bisschen die überhöhte Schwester davon. Aber ich habe bei Glass Onion, glaube ich, auch mehr gelacht. Und ich kann bestätigen, in der PV, diesmal sind die Leute mitgegangen von Glass Onion. Und ich habe den an einem Donnerstag geschaut, mittwochs kam der raus, nur für eine Woche, in nur einem Kino in München. Und der Saal war halt restlos ausverkauft. Und wie die Leute abgegangen sind, das war Festivalstimmung. Das war so eine schöne, ja, Atmosphäre, habe ich schon lange nicht mehr erlebt im Kino.
Ja, das war echt toll. Ich habe auch witzigerweise, mit irgendwem habe ich drüber gesprochen, dass die Person auch meinte, ja, es wäre ja so schade, dass Netflix das nicht ins Kino bringt und vielleicht sollte Netflix einfach so eigene Kinos machen für solche Gelegenheiten. Und das fand ich so lustig, weil ich war, das ist auch genau dieses Studiosystem von vor irgendwie 70 Jahren oder so. Mhm. dass alles so wiederkommt, dass Leute jetzt denken, oh, schade, dass es ja nur jetzt im Streaming verfügbar ist. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja, und da war auch der Humor, also halt, wo du gerade meintest, alle haben gelacht und es war natürlich, also mehr Humor drin als bei Knives Out, aber auch so Humor, der bei mir einfach so funktioniert. Also ich habe, also so dieser dumme Humor, es gibt, ich weiß nicht, ob das ein großer Spoiler ist, mit dem Gong auf der Insel, ist das kein Spoiler. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Momente, also hier, wie heißt er denn, Miles Brunn, der Typ, dem die Insel gehört, der hat so einen Gong auf seiner Insel und es ist einfach eine Stimme, die Gong sagt und das ist einfach so dumm. Und
weißt du, was das ist?
Ich wusste das mal.
Joseph Gordon-Levitt.
Ah,
das ist
das
sein
okay.
Cameo, weil die zwei ja seit Brick, seit dem Erstlingsfilm von Rian Johnson zusammenarbeiten und er hat in jedem seiner Filme ein Cameo, manchmal ist es nur die Stimme. Und hier war es der Gong, wenn ich es noch richtig weiß.
Ja, also auf jeden Fall, der Gong ist, also das ist genau das, was du meinst, dieses komplett Überhöhte, wo ich so denke, so, also das ist wirklich so komplett absurd, dass man, aber passt irgendwie auch komplett rein. Ja. Nee, ich bin großer Fan. Fabian ist, glaube ich, auch großer Fan, oder?
Ja, also ich habe den bisher nur einmal gesehen, eben während der Pressevorführung.
Ich leider auch.
Und kleine Anekdote, wir hatten da, Marco war ja auch da, du warst ja auch dabei, du weißt es ja auch. Wir hatten da ein kleines Problem im Saal mit dem Ton, der ist regelmäßig ausgefallen, zumindest in der ersten Hälfte. Und es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn das Bild ausfällt, das wäre vielleicht noch schlimmer, aber es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn der Ton ausfällt. Und sowas kann natürlich auch recht schnell dazu führen, dass du irgendwie halt die Lust oder die Spannung verlierst. Aber der Film war so unterhaltsam, dass mich das noch nicht mal groß gestört hat. Und das sagt, glaube ich, schon viel über den Unterhaltungsfaktor von Glass Onion aus. Was ich mich so gefragt habe, als ich in diesen Film reingegangen bin, also Knives Out war ja so unterhaltsam und hat ja auch mit auf so einer High Note geendet, also mit so einer schönen Pointe. Das kann man doch nicht noch mal reproduzieren. Und wie war's? Also der Film endet auch wieder mit so einem Hammerschlag, mit so einer schönen Pointe. Und Marco, ich muss dir da recht geben, es ist auch hier wieder ein absoluter Feel-Good-Film. Jetzt im Vergleich zu Knives Out weiß ich noch nicht, da muss ich dann Glass Onion wahrscheinlich noch ein paar Mal gucken. Aber also auch mir hat er wieder unfassbar gut gefallen. Er ist natürlich ein bisschen so, also ich meine, als ich das erste Mal Knives Out geguckt habe, weiß ich noch, da war ich schon so steinweise so, boah, das ist ja aber ganz schön exzentrisch und die Figuren sind ganz schön over the top. Oh mein Gott, Glass Onion ist das hoch 10. Also ist ja fast schon eine Parodie auf sich selbst. Das muss man natürlich mögen. Also insofern, wenn ihr jetzt Glass Onion noch nicht geguckt habt und ihr seid aber Fan von Knives Out, dann schaut ihn euch unbedingt an, es lohnt sich. Aber ich kann auch verstehen oder ich könnte auch verstehen, wenn jetzt jemand sagen würde, das ist mir ein bisschen too much. Aber ich glaube, jeder sollte dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Er macht einfach Spaß und am Ende fühlt man sich mega gut unterhalten. Würde ich aber sagen, das war's jetzt mit dem spoilerfreien Part und ich würde jetzt gerne mit euch ein bisschen tiefer über den Film reden und da müssen wir natürlich auch da können wir auf Spoiler keine Rücksicht mehr nehmen. Das heißt, wenn ihr Glass Onion noch nicht geguckt habt, dann ist das jetzt eure Spoilerwarnung. Ihr seid gewarnt und jetzt geht's los. Also, was ist denn so eurer Meinung nach, was unterscheidet denn eigentlich Glass Onion von Knives Out? Also, ich habe ja schon mehrfach gesagt, es ist sein erstes Sequel, das erste Sequel von Rian Johnson. Normalerweise macht er nur Originalfilme. Und da ist natürlich immer so die Frage, kann man das nochmal schaffen? Kann man das nochmal schaffen oder kann man es sogar nochmal toppen? Wie ist so euer Bauchgefühl? Würdet ihr sagen, ist es so auf derselben Höhe oder vielleicht der eine Film ist ein Ticken besser? Was meint ihr?
Ich muss mal einschränkend dazu sagen, weil du das jetzt ein paar Mal gesagt hast, sein erstes Sequel. Ich meine, eigentlich ist The Last Jedi sein erstes Sequel. Es ist ein Sequel.
Sein erstes Sequel, wo er selbst den ersten Film gemacht hat.
Das meinte ich. Also der, okay, Sequel, so habe ich das gemeint. Eigentlich heißt es der erste Folgefilm oder irgendwie so. Mhm. Also ich meine damit, dass er macht einen Film und dann macht er das Sequel dazu auch noch.
Das stimmt schon. Aber er ist dem Ganzen ja nie abgeneigt, weil er schreibt schon seit Jahren an seiner Star-Wars-Trilogie, die immer noch im Greenlighting-Prozess ist. Also die ist nicht, auch wenn andere das gerne behaupten, die ist nicht gecancelt. Kathleen Kennedy und er sagen, es hat hauptsächlich mit Zeit zu tun. Also jetzt, wo er gerade mit dieser Knives-Out-Geschichte so Knives Onion auch nicht schlecht, Knives-Out-Geschichte so beschäftigt ist, ist es gerade kein Thema. Aber diese Filme werden höchstwahrscheinlich passieren. Und deswegen, er ist kein Sequel-Feind oder so, ne? Nur, dass das Framing klar ist.
Er ist nur, hat nur aus Versehen noch keins gemacht, quasi.
Ja, genau. Eigentlich hat er aus Versehen noch nie eins gemacht. So.
Aber ich glaube, das ist trotzdem relevant, weil Sequel, ein gutes Sequel zu machen, ist nicht einfach. Denn ja, das hat klar. Ja auch immer noch seine eigenen Hürden. Du, auf der einen Seite, musst du natürlich gewisse Sachen wiederholen, weil das ist nämlich genau das, was die Fans erwarten. Auf der anderen Seite darfst du dich aber auch nicht wiederholen, weil dann wird's zu erwartbar. Insofern, Genau. Das ist so das Problem, das Sequel-Problem.
Das war meine größte Anspannung für Glass Onion. Also ich hatte wirklich gedacht, wie kann das sein? Wie kann der Knives Out wiederholen? Weil der lebt halt auch von diesem Hitchcock-Twist. Der lebt davon, dass du auf einmal den Mörder von Anfang an weißt. Oder nicht weißt. Aber wie kann man das wiederholen? Und ich finde, da hat er in Glass Onion eine charmante Lösung dafür gefunden, indem er in der Mitte diesen Turn eigentlich noch mal bringt, aber so
dass, aber anders.
Ja, anders halt. Die ganze Vorbereitung drumherum ist noch mehr wie bei Das Böse unter der Sonne, finde ich, von auch Agatha Christie, auch Hercule Poirot, auch mit Sir Peter Ustinov, sehr nah dran angelegt. Eine Ferieninsel und ein sehr langer Aufbau. Also, es ist relativ schnell
Das Böse unter der Sonne ist das Ding, wo alle auf der Insel sterben, ja. Dann.
Nein.
Spoiler Alert.
Nein, überhaupt nicht.
Dann verwechsel ich das gerade mit irgendeinem anderen Krimi. Hey, mich du. Then there were none, meine ich vielleicht.
Das
egal,
weiß
sorry.
Ich weiß nicht, welchen du meinst, aber Das Böse unter der Sonne ist der Nachfolgefilm von Tod auf dem Nil, von dem Original. Und da ist ja relativ schnell klar, wer umgebracht werden soll. Und hier ist es ja auch so ähnlich. Du hast halt die eine Person, die jeder umbringen will, offensichtlich, nämlich den Elon Musk-Verschnitt. Ich weiß schon gar nicht mehr, Miles Braun,
gespielt von Edward Norton.
Von Edward Norton. Aber selbst das war ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt in der Einladung zur Presseverführung, die sehr charmante persönliche Spoiler, also bitte, Spoiler zu vermeiden von Rian Johnson in der Einladung zur Presseverführung.
Ja, da stand nämlich drin, dass es diesmal keine Spoilerwarnung gibt, sondern eine offizielle Message von
Er hat auf jeden Fall drum gebeten, nicht mal zu verraten, wer umgebracht wird. Das ist ja tatsächlich so das Ding. Also im Film ist klar, es wird klar, eigentlich müsste doch Miles Brown umgebracht werden, aber man ist sich nicht sicher, ob er jetzt das erste Mordopfer sein wird oder nicht. Und es wurde nie kommuniziert, weder im Trailer noch auf den Postern oder sonst wie. Und das war schon mein erstes Mystery, dass ich im Vorfeld des Films gerätselt habe, wer das Opfer ist. Ich weiß, wie ging es euch da?
Ja, ich find's gar nicht. Das ist mir halt auch aufgefallen, oder das ist mir vor allem aufgefallen, als ich jetzt noch mal im Nachhinein noch mal Knives Out auf Netflix angeguckt habe, dass der ist ja ganz anders strukturiert, ich weiß es nicht. Man müsste das mal irgendwie aufschreiben und dann so die Plotpoints vergleichen. Aber bei Knives Out ist es ja so, es beginnt, also ist klar, wer tot ist. Und es beginnt mit dem Verhör der Verdächtigen. Also du fällst mit der Tür ins Haus und es geht sofort los. Bei Glass Onion ist es ganz anders. Bei Glass Onion haben wir erst so diese, ich nenne es mal Milieustudie oder dieses eine so, wie reagieren gewisse Leute auf die Pandemie? Jeder geht da irgendwie anders mit um. Und dann baut sich das Ganze erst nach und nach auf. Wir kriegen die Einladung auf die Insel, die Leute kommen an, wir lernen die Leute kennen und dann erst kommt das Murder Mystery Element. Und allein das war schon so, das hat sich dann schon ganz anders angefühlt oder das hat sich schon dadurch ganz, also von Knives Out sehr unterschieden. Und allein deswegen war ich so, okay, es hat ähnliche Elemente, aber es ist doch ganz anders. Und allein deswegen lohnt es sich, oder allein deswegen ist es ein wirklich würdiges Sequel, das nicht einfach nur wieder dieselben Pfade beschreitet.
Und vor allem kriegen wir bei Knives Out ja sozusagen die vermeintliche Tatperson oder den vermeintlichen Hergang der Geschichte. Und bei Glass Onion kriegen wir eine neue, also ist das Geheimnis quasi die neue Identität einer Person auf der Insel. Und noch gar nicht quasi der exakte Mordverlauf in dem Sinne. Das ist halt auch, obwohl es einen Twist gibt, ist es quasi der große Unterschied. Und auch, dass in Knives Out haben wir quasi so ganz viele kleine Rückblenden, wo dann Leute so erzählen, so ja, dann war ich da und da und dann war diese Party und bla bla bla. Und bei Glass Onion ist ja im Prinzip der gesamte zweite Akt, der erste Akt, aber aus einer anderen Perspektive. Das heißt, es gibt eine große, wie eine große Rückblende und nicht so eine zerstückelten Rückblenden wie bei Knives Out.
Ja, aber ich meine, jetzt halt für die Figuren selber kommt's ja aufs Gleiche hinaus. Du hast auf einmal, Also nicht genau das Gleiche, das stimmt auch nicht. Also du hast nicht das Gefühl, du folgst jetzt der Mörderin aus der anderen Perspektive, aber du hast auf einmal die Protagonistin, die vorher nicht klar war, dass sie die Protagonistin ist.
Genau, das ist auf jeden Fall ähnlich. Und auch, dass Daniel Craig hier, Benoit Blanc, wieder mit so einer Person zusammenarbeitet, die außerhalb des Restgeschehens sich so, oder der restlichen Gruppe sich so bewegt, sozusagen, dass es da so eine Verbindung gibt zwischen denen. Das ist ja eigentlich auch relativ gleich.
Wir reden eigentlich immer noch so, als wären wir im spoilerfreien Teil, fällt mir gerade auf.
Ja, stimmt. Ist ein bisschen verrückt. Wir müssen mehr spoilern, Leute. Was ist hier los? Genau, also es ist ja so, dass Andy gar nicht Andy ist, sondern es ist ja Helen, die Zwillingsschwester. Was ich übrigens auch einen super geilen Twist finde, weil es ist einfach so aus der Luft gegriffen. Ja, wirklich so eine Telenovela einfach so. Aber wir brauchen so ein richtig praktisches Plot-Element. Sie hat eine Zwillingsschwester, aber es ist genau dieses einfache Ding funktioniert dann irgendwie so gut für den Rest der Handlung, aber auf sowas kommt man ja nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh, Andy ist bestimmt gar nicht Andy, die hat bestimmt eine Zwillingsschwester, die auf der Insel ist.
Wobei, witzigerweise könntest du es dir eigentlich ja schon irgendwie herleiten, denn wir sehen ja, wie jede der Hauptfiguren diese Mystery Box bekommt. Mhm. Übrigens, Klammer auf, fällt mir gerade ein, ist das irgendwie eine Anspielung auf J.J. Abrams? Egal, Klammer zu. Also sie bekommt ja diese Mystery Box und sie ist ja, sie sitzt da ja in ihrem Morgenmantel mit dem Hammer vor der vollkommen zerstörten Kiste, ne? Und wenn
wir sehen ja sogar, wie sie die zerstört, oder
aber
nicht?
Aber ich glaube erst später.
Gleich am Anfang.
Oder gleich am Anfang. Okay.
Also das ist mir auch aufgefallen, aber
das war so, ein irritierendes Moment, so dieses.
Total. Hä?
So, ich dachte, die ist auch so schlau und warum haut die jetzt einfach so planlos kaputt und auch die Wohnung, in der die war, das sah ja irgendwie so ein bisschen weird aus. Also hier auch wieder, der Film hat so ganz oft so irritierende Momente. Wo du so, hä, das war jetzt irgendwie weird.
Das hat aber zwei Funktionen erfüllt, das mit der Box zerschlagen. Das eine ist, also die Haare sind auch verdeckt, also du kommst auch nicht drauf, dass die andere Person ist. Das ist ganz clever gemacht. Aber die Funktion, die ich meine, sie kann nicht die Person sein, die Benoit Blanc auf die Insel geholt hat.
Stimmt.
Weil das ist ja so ein Punkt, ne? Jemand hat seine Kiste, das ist ja dann sein Alibi. Jemand hat diese Kiste an ihn weitergereicht. Und wir als Zuschauer wissen, es kann nicht Andy gewesen sein. Also Andy ist nicht diejenige, die ihn hier auf diese Insel holt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und später heraus ist das eine klare Charakterisierung von ihrer Helen. Dass sie überhaupt nicht so tickt wie Andy, dass sie nicht so tickt wie all die anderen, die auf der Insel sind. Dass sie die Emotionale ist, die dann den Hammer rausholt und alles einreißt, was auch wieder das Ende foreshadowt.
Ja,
die Mystery Box, das Glass Onion, die Villa, die zerstört sie einfach. Also sie erlaubt sich selbst wieder Helen zu sein. Also das ist das, was Rian Johnson halt so ausmacht. Dass es nicht nur um diese geistige Funktion geht, von der vorhin Fabian geredet hat, sondern auch um das Emotionale. Dass er das beides so schön miteinander verheiratet.
Dass es so ganz viele kleine Details gibt auch. Also das gefällt mir halt auch so gut an beiden Filmen eigentlich, dass es so unglaublich viele kleine Details, genau wie sowas jetzt mit der Box, gibt, die aber dann immer noch wieder eine Bedeutung haben und sich so komplett in dieses Gesamtbild dann einfügen. Also das ist, ja.
Ich meine, es charakterisiert die auch so schön Miles Bronn. Er könnte sich das Ding nie ausdenken. Niemand anderes hat das für ihn gemacht. Alle tun so, als wäre er der clevere Typ mit seinen Mystery-Boxen. Aber er hat ja doch gar nichts getan.
Miles Brown ist richtig dumm.
Es ist so geil. Ich liebe diese Aussage. Am Ende das ganze Kino hat auf dem Boden gelegen vor Lachen. He's dumb.
Ja. Aber es ist, das sieht man ja echt an mehreren. Also erstmal mit der Box, das hat sich jemand ausgedacht. Die ganze Story hat ja auch jemand geschrieben. Dann war ja dieses Ding, das meinte ja Benoit Blanc am Ende, dass er sich quasi diesen ganzen Mord eigentlich abgeguckt hat von ihm. Und aber das ist ja eigentlich auch wieder so ein Elon Musk-Ding, ne? Weil Elon Musk hat doch quasi auch, es wird ja immer gesagt, so ja, er hat diese ganzen Firmen, die er hat so quasi zum Erfolg gehoben, aber er hat ja eigentlich auch voll viel übernommen von Leuten oder ist quasi eigentlich gar nicht unbedingt besser gemacht, wie es immer so dargestellt wird. Also das finde ich eh noch so super an dem Kino-Release, dass diese ganze Thematik um Elon Musk und Twitter so unglaublich relevant geworden ist, dass es sich so abgeglichen hat zum Start dieses Films, diese Parallelen zu zeichnen. Also
die zufälligen Parallelen. Ich glaube nicht, dass Rian Johnson in die Zukunft gucken konnte.
In der Zeit gereist ist. Und
wusste,
ja.
dass Elon Musk Twitter kaufen würde und da einen unfassbaren Shitstorm anrichten würde.
Außer als ein Zeitreisender.
Das spricht für ihn als Autor, weil er seine Figur Miles Bronn so gut verstanden hat, dass er damit quasi die Zukunft vorhergesagt hat. Ist ja so.
Also Ryan Johnson ist wie dieser Oktopus bei der WM.
Der macht das ja zufällig. Ich meine, genau das ist ja die Antithese davon. Er hat ja, okay. Wenn du die Figur wirklich verstehst, wie sie tickt, und das seine Prämisse ist, eigentlich ist die Person ziemlich dumm, nur alle denken, sie ist ziemlich schlau. Ne, ob das jetzt wirklich auf Elon Musk zutrifft oder so, sei mal dahingestellt, könnt ihr alle selber diskutieren. Aber das ist seine Prämisse. So hat er diese Figur aufgebaut. Darauf basiert die ganze Handlung. Und wenn du dann die Wahrheit an vielen Stellen, die Realität an vielen Stellen wirklich triffst, nur anhand deiner eigenen Diagnose, die du gemacht hast, und daraus ergibt sich eine Prognose, wenn die dann noch zutrifft, dann hat er wahrscheinlich recht gehabt mit seiner Diagnose. Wer weiß das schon so genau.
Also er hat dann auf jeden Fall eine sehr gute Menschenkenntnis beim Schreiben seiner Figuren. Ja.
Ich glaube übrigens tatsächlich, das hat jetzt eigentlich mit Glass Onion überhaupt nichts zu tun, ich glaube tatsächlich, dass Elon Musk ein ziemlicher Trottel ist. Ob er so doof ist wie Miles Braun, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall sehr careless. Übrigens, kleiner Shoutout an den YouTube-Kanal Adam Something, wenn ihr mal euch interessiert, was für dumme, unfassbar dumme Ideen Elon Musk hat, dann gebt mal auf YouTube Adam Something Elon Musk ein, der hat da sehr viele sehr witzige Videos über ihn gemacht.
Oder ihr lest einfach seinen Twitter. Also von
Elon Musk. Das reicht eigentlich auch schon, ja. Ja, du hast es vorhin gesagt, Marco, dass der Glass Onion eben so schön geschrieben ist. Was mich noch interessiert hat oder was ich mich so gefragt habe, Knives Out könnte ja im Prinzip zu jeder Zeit spielen. Also natürlich jetzt nicht in den 80ern, klar, Social Media muss es schon geben, aber ansonsten ist es ja relativ zeitlos, während Glass Onion ja ganz bewusst während der Pandemie verortet worden ist. Also in dieser Anfangszeit, wo es eben noch keine, wo wir so viel noch nicht wussten, wo es auch eine gewisse Hysterie gab, wo sich alle isolieren mussten, wo wir noch keine Impfung hatten. Übrigens großartig die Szene, wo Benoit Blanc Among Us spielt und es nicht checkt. Ich liebe es. Aber ich habe mich
die
so.
Die haben übrigens einen Skin rausgebracht, ne? Habt ihr das mitgekriegt?
Nee.
Es gibt einen Among Us Skin, haben sie rausgebracht, kostenlos, glaube ich, der einfach Benoit Blancs blau-weiß gestreiftes Hemd hat und dieses Halstuch, dieses Gelbe.
Oh, cool.
Geil. Das wusste ich nicht.
Ja. Aber ich habe mich da während.
Die Among Us Phase.
Als ich im Kino saß, habe ich mir gefragt, also das ist ja schon alles cool, aber das macht natürlich den Film oder die Gefahr ist da, dass das Ganze dann natürlich in ein, zwei Jahren auch sehr veraltet ist. Ne? Das ist immer so, immer die große Gefahr, wenn du irgendwie in deinem Film ganz konsequent oder ganz konkret auf zeitliche Ereignisse eingehst, wenn du also nicht zeitlos bist, dass das Ganze dann eben auch sehr schnell altmodisch oder altbacken wirken kann. Was glaubt denn ihr? Ist das eine Gefahr bei Glass Onion oder nicht?
Ich glaube nicht, weil Filme sind ja eigentlich immer irgendwie Dokumente ihrer Zeit, egal ob man jetzt sozusagen die offensichtlichen, also für uns sichtbaren Dinge nimmt oder nicht. Also allein, also sage ich mal, die Produktionsumstände, die fließen ja immer irgendwie in Filme mit rein. Jetzt ist natürlich bei Glass Onion das sehr plakativ. Ich muss auch sagen, am Anfang hatte ich so einen leichten Realistik-Schock. Ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt am Anfang. Vor allem habe ich auch noch so gedacht, so mittendrin so, Leute, ihr könnt doch nicht diese Stoffmasken aufsetzen, ihr müsst doch die richtigen Masken aufsetzen. Und genau, einmal das. Ich finde das außerdem sehr interessant, dass das dann quasi auch so für die Nachwelt dokumentiert wird. Und genau das, was Fabian meinte, diese ganzen Sachen, die man vielleicht einfach nicht wusste. Aber auch, dass halt auch wiederum die Pandemie nicht nur so als Setting ist, sondern ja auch wieder ein Storytelling-Element ist. Zum Beispiel bei der Szene, als sie da am Anfang aufs Boot gehen, kriegen sie alle quasi diesen Impfshot im Prinzip oder diesen Immunisierungsshot, wo einfach dieser Mensch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Schauspieler es gerade war. Ethan Hawke war das. Da war Ethan Hawke nämlich. Ich habe das Gefühl, es gab so viele Cameos, dass ich immer nicht weiß, welches Cameo in welcher Szene war. Also diese Among Us-Szene war ja auch voller Cameos irgendwie. Und da kriegen sie ja alle diesen Shot in den Mund und niemand fragt erstmal, was das überhaupt ist. Außer Benoit Blanc am Ende, so was passiert hier eigentlich, Leute? Und dann ist es ja auch wieder genau das, was ja eigentlich das Thema des Films dann auch ist. Diese ganze Kritik auf die Reichen und die Mächtigen, dass es sozusagen die Welt so im Prinzip unter halt dieser Pandemie leidet und anscheinend irgendein reicher Mensch einfach dieses Mittel einfach hat, wo die dann eben kurz diesen Shot bekommen und dann alle zusammen da rumhängen können. Weil anscheinend war es ja in einer Zeit, wo es dann auch nicht scheint ja auf jeden Fall eine andere Art von Impfung oder eine andere Art von Schutz zu sein. Und dann auch schon was Fabian meinte, dass wir ja auch sehen, wie alle mit der Situation umgehen. Also zum Beispiel, Herr Birdie feiert ja noch eine rauschende Party, bei der ja komplett langweilig ist, aber da haben wir sozusagen diese eine Seite. Benoit Blanc ist die Among Us-Seite.
Es wird ja auch ganz bewusst das fast genaue Datum eingeblendet. Ich glaube, es war Mai 2020. Also kann es noch keine weltweite Impfung gegeben haben.
Nee, es war noch ganz am Anfang. Stimmt, ja, das wusste ich nicht mehr mit dem Datum. Ja, dann ist es auf jeden Fall.
Das war schon sehr merkwürdig spezifisch halt.
Ja, und dann ist es ja noch krasser, dass es sozusagen anscheinend für so reiche Menschen wie Miles Brondon diese Underground-Impfungen gibt, die dann die wiederum schützt.
Aber ich glaube, Marco, du hast mich doch, wir sind doch dann noch kurz nach der Presseverführung, glaube ich, oder? Ich habe da mit dir doch kurz drüber gesprochen und du hast doch die Frage aufgestellt, vielleicht ist es auch gar keine Impfung. Also wir sollen denken, dass es eine Impfung ist, ne? Weil wir auch so, das ist ja alles so geframed, dass Miles Brown so dieses Genie ist. Ja. Aber vielleicht ist es am Ende auch einfach nur ein homöopathisch, ja, irgendwie so ein Quatsch einfach, weil der ja
das
auch noch
Bleaching sein oder irgendwas.
Das fand ich extrem witzig und extrem passend für die Figur. Das ist mein neuer Canon jetzt, dass es doch keine Impfung ist und alle sich nur sicher fühlen.
Ich spielt halt auch mit dem Klischee, was wir von Reichen denken, muss man dazu sagen, ne? Dass sie eine Impfung haben und in Wirklichkeit Party machen können.
So, ja, das ist auch so ein bisschen diese ganze Verschwörungstheoretik irgendwie, dass, weiß nicht, irgendwie Reiche unter der Erde ein geheimes Labor haben.
Ich finde, hier spielt er clever damit, ohne sich festlegen zu müssen. Du kannst jetzt rauslesen, was du daraus willst. Auf jeden Fall ist jemand wie Miles Braun denkt, also in seiner Dummheit, dass er dem Ganzen erhaben ist, überlegen ist. Und ob das jetzt, ob die sich jetzt dann einfach nur Desinfektionsmittel in den Mund sprühen und noch vielleicht funktioniert, ja, keine Ahnung.
Non-Detergent.
Experimentelles. Deswegen, keine Ahnung.
Ah, das ergibt für mich jetzt voll viel Sinn. Irgendwie freue ich mich gerade darüber, weil ich da nicht drüber nachgedacht hatte in dem Moment, dass es einfach wieder so eine Miles Braun-Aktion sein könnte, die einfach nicht stichhaltig ist.
Ich finde, sowas merkt man auch fast mehr beim Rewatch. Also wie viele Sachen man dann erst beim Rewatch nochmal so richtig feststellt oder welche Wörter er falsch ausspricht und so weiter und so weiter.
Ja,
beim Rewatch fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Und das ist echt ganz schön. Und man entdeckt wirklich immer wieder neue Sachen. Man achtet auf andere Sachen. Und diese Meta-Ebene, die haben halt alle Rian Johnson-Filme tatsächlich. Also ich glaube, es ist kein Rian Johnson-Film, den ich mehrmals gesehen habe, wo ich nicht bei jedem Mal gucken immer irgendwas anderes für mich noch entdeckt habe, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Und damit meine ich nicht nur Details, sondern wirklich Bedeutung. Also wirklich Bedeutung. Was will er mir hier eigentlich sagen? Oder eben nicht sagen?
Ich freue mich auf den Rewatch. Ich habe gefühlt, als ich aus dem Kino rausgekommen bin, gleich in der Redaktion gefragt, ob es schon einen Screener gibt, den ich mir angucken kann. Es gab leider keinen, aber jetzt bald ist es ja soweit. Quasi
übrigens,
morgen.
Von wegen Rewatch, also wir sind ja im Spoiler-Part, deswegen darf ich das ja sagen. Man sieht tatsächlich, dass Miles Braun den Drink austauscht mit für Duke Cody, also dass er ihm das in die Hand gibt. Das habe ich mich schon, ich habe es nicht gesehen, aber man kann es wohl sehen. Und danach ist erst dieser gefakte Flashback und das ist so diese falsche Fährte. Aber das ist mir auch schon während des Guckens aufgefallen, dass er ja so ganz bewusst die Aufmerksamkeit wie so ein ganz schlechter Zauberer auf das Kleid von Birdie lenkt. So, hier, schaut mal alle dahin. Und so, das ist so weird. Und so auch so, das klingt wie so ein schlecht gemachter Zaubertrick.
Er hat so einen Zauberkurs gemacht in so einem Ferienlager und deswegen weiß er das.
Und es war genau das. Es war ein schlechter Zaubertrick. Und das siehst du alles, aber halt. Oder auch
lässt
nicht.
Sich ja auch lenken dann davon. Also ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe auch nur danach gelesen, dass man das anscheinend sehen kann. Aber klar, und wenn dann auch noch im Film oder bei der Produktion dann hier der Birdie dann so ein mega buntes Kleid gegeben wird, also du kannst ja gar nicht anders als darauf zu achten, außer du bist schon so geschult, dass du aus Prinzip nicht auf das Zentrum des Bildes oder auf den vermeintlichen Fokus des Bildes guckst, sondern einfach aus Prinzip irgendwo anders hin. Aber es ist natürlich nicht so einfach.
Ja, jetzt haben wir sehr viel, sehr viele Lobeshymnen über den Film gesungen, aber wir haben aber auch schon gesagt, es gibt so die ein oder andere Schwäche oder das ein oder andere Problem des Films. Ich glaube, Lisa, du hast doch eingangs gesagt im spoilerfreien Part, dass es da an ein oder anderen Stelle ein bisschen knirscht und dass du da an der einen oder anderen Stelle ein paar Probleme damit hast. Vielleicht magst du mal anfangen.
Ja, also erstmal quasi außerhalb von der Struktur, sondern zu den Charakteren, fand ich, dass so ein, zwei Leute aus dem Ensemble so ein bisschen wenig genutzt worden sind. Also ich finde zum Beispiel Catherine Hahn oder hier heißt er denn Leslie Odom Jr. heißt er, glaube ich.
Ja.
Die beiden, also ich finde, dass da auf jeden Fall ein paar Personen mehr Screentime bekommen haben als andere. Und vor allem Catherine Hahn finde ich halt einfach, ich finde die eine echt gute Schauspielerin, die ist super witzig, da hätte man noch ihr mehr Momente irgendwie auch geben können. und von der ganzen Struktur. Also ich fand das gut mit dem, mit diesem quasi großen Flashback und dieser anderen Perspektive. Natürlich ist das jetzt, sag ich mal, mit der Zwillingsschwester in Anführungszeichen einfaches Plot-Device gewesen. Ich muss sagen, am Anfang von diesem, diesem großen Flashback, als ich noch nicht wusste, worauf es genau hinauslaufen wird, oder was genau mir jetzt in dem Moment erzählt wird, hatte es so eine ganz kurze Länge, aber das hatte ich auch wirklich nur in dem Moment. Sonst, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Vielleicht sagt Marco erstmal oder sagt ihr beide erstmal euers und vielleicht fällt mir dann wieder ein. Ich wollte noch eine andere Sache sagen. Ich komme gerade nicht drauf.
Ich finde schon gut, dass du gesagt hast, dass Catherine Hahn ein bisschen underused war. Ja. Aber auch da wieder bei einem guten Ensemblefilm merkst du halt, dass selbst die kleinsten Rollen sich nicht deplatziert anfühlen, dass sie Spaß machen, wenn sie Screentime haben. Sowas bei Knives Out fand ich auch schon. Mhm. Ich mochte so, es wirkt halt alles ein bisschen aufgesetzter als im anderen Film. Ein gutes Beispiel dafür ist Noah Segan. Noah Segan, der den Officer gespielt hat in Knives Out. Und hier eben Daryl, der auch auf der Insel wohnt. Der hat eigentlich nur einen Grund, warum er da ist. Weil er einer der besten Freunde von Rian Johnson ist und in jedem seiner Filme mitspielt. Und in jedem seiner Filme mindestens ein Cameo hat. Looper hat eine ganz geile Rolle als einer der Hauptantagonisten. Das ist echt gut. Und ich glaube, in Brick hat er auch in Brick hat er eine sehr wichtige Rolle im Erstlingswerk von Rian Johnson. Aber in diesem Film hat er halt nur ein Cameo. Und Rian Johnson übertreibt es dann halt, indem er halt diesen Cameo immer und immer wieder bringt. Ja. Anstatt ihn halt nur einmal kurz das Bild laufen zu lassen, ist es ein Running Gag des Films, dass er dann einfach auch mit im Bild ist. Und es funktioniert aber trotzdem. So, das ist das Faszinierende im Film. Er überhöht halt alles und es funktioniert trotzdem. Aber weil es halt alles so überhöht ist, alles so krass drauf ist, es ist die wenig subtile Schwester von Knives Out. Also wenn Knives Out Andy ist, dann ist der Film hier Helen Brand. Und es funktioniert trotzdem und ich habe super Spaß damit, aber dadurch kann er nicht an Knives Out für mich rankommen. So, das ist der Unterschied. Das ist das einzig Negative, was ich wirklich so Glass Onion sagen kann.
Aber ich finde, das passt irgendwie auch. Ich habe da neulich in so einer Zusammenfassung gelesen, das war so irgendwie das Jahr 2020 aus dem Blickwinkel von Social Media. Und irgendwie ein Trend ist, dass so dieses Authenticity, also dieses authentisch sein vor der Kamera oder authentisch sein in Social Media, das ist schon wieder out. Jetzt geht's ins Extrem. Also du musst jetzt komplett extrem sein in eine Richtung oder in eine andere. Also du musst total bunt, total flashig oder total, keine Ahnung, schwarz gekleidet sein. Und es gibt keine Grautöne mehr. Das sei wohl, habe ich in diesem Report gelesen, das sei wohl das Learning aus 2022. Und das würde da ja dazu passen. Also wir entwickeln uns quasi als Gesellschaft auch natürlich irgendwie angetrieben durch Social Media offensichtlich, irgendwie in eine Richtung, in der alles immer nur extremer und extremer wird. Und dementsprechend ist es ja auch irgendwie deswegen nachvollziehbar, dass auch hier die Figuren noch ein Stück weit drüber sind als im Vergleich zu Knives Out.
Ja, mir hat das auch gut gefallen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe leider Knives Out nicht mehr gesehen, bevor ich dann Glass Onion geschaut habe und danach auch irgendwie vergessen, dass ich es eigentlich tun könnte, weil ich habe ja so Glass Onion sofort vermisst, da hätte ich auch mal stattdessen Knives Out gucken können. Aber ich glaube, mir hat Glass Onion sogar ein bisschen besser gefallen. Einmal, weil ich dieses halt überhöhte und diese Witze haben mich halt voll abgeholt. Und ich finde auch, dass sich irgendwie die Welt bei Glass Onion so ein bisschen größer anfühlt. Also einerseits natürlich, weil wir den Ort wechseln auf dieser Insel sind, die ist ja einerseits quasi vom Platz her begrenzt, aber trotzdem ist es nicht sozusagen ein Haus, das irgendwo steht, sondern es ist so an diesem weiten Ozean. Aber ich finde auch die Message des Films ist irgendwie anders nochmal als bei bei Knives Out, weil es zwar auch um quasi Reiche geht oder Kritik an Machtverhältnissen oder Macht. Aber bei Knives Out, das bezieht sich ja sehr quasi auch eher auf die Gier der Menschen, sage ich mal. Ne? Und bei Glass Onion ist es einerseits, sage ich mal, die persönlichen Motive der einzelnen Personen. Mhm. Aber andererseits geht das Ganze noch viel mehr in, oder finde ich persönlich, in so eine systematische Richtung. Dass so ein bisschen geguckt wird, diese ganzen ProtagonistInnen, die haben ja sage ich mal, nicht nur in Anführungszeichen die Connection zu Miles, weil sie jetzt mit ihm verwandt sind. Also ich meine, die sind ja alle auch abhängig von dieser einen Person. Das ist ja, glaube ich, bei, wie heißt der, der Familienvater Trombay, wie heißt der mit Vornamen? Harlan, glaube ich, ne? Mhm. Es ist auch so, dass er sozusagen auch diesen Verlag da von seinem Sohn oder so finanziert. Aber ich finde, man sieht bei Glass Onion noch mehr die Beweggründe, warum die Personen in diese Abhängigkeit gegangen sind. Weil alle ja ursprünglich quasi gute Motive haben. Also dieser eine, der Charakter von Lionel, der ist ja dieser Wissenschaftler und möchte irgendwie an seinen Sachen forschen. Dann haben wir ja Claire, diese Politikerin, die eigentlich ja, die ist ja, wenn ich mich recht erinnere, recht links gezeichnet, dass sie eigentlich sozusagen gute Ideen hat. Aber alle Leute in diesem Kreis brauchen für ihre Vorhaben oder nicht alle, aber die meisten brauchen sozusagen Geld oder können nur in diesem System erfolgreich sein, indem sie Unterstützung bekommen. Von Miles Braun, genau. Ich rede gerade so ein bisschen um den Punkt herum, aber was ich sagen will, ist eigentlich, dass es eigentlich auch viel Kritik an dem System an sich ist, was die Leute dazu bewegt, eben in diese Abhängigkeit zu gehen. Und ich finde, deswegen fühlt sich das für mich noch mehr eine Kritik auf das gesellschaftliche System, was wir jetzt gerade haben, an, als nur auf diese kleine Gruppe und was diese Gruppe unter sich macht. Und das, finde ich, hat Knives Out mehr, dass es mehr um diese Gier innerhalb der Gruppe geht.
Ich glaube, es ist vor allem, also was heißt, ich glaube, es ist definitiv natürlich vor allem eine Sicht auf das amerikanische System und da ja auch auf die Diskussion, die es eben da in den vergangenen Jahren gab, spätestens mit der Wahl von Trump oder auch mit dem Sturm auf das Kapitol. Da ist ja auch so immer so die Frage, wie kommen gewisse Leute immer und immer wieder damit durch? Also wie kommen böse Menschen oder moralisch korrupte Menschen, wie kommen die damit durch? Warum werden die nicht gestoppt? Und der Film hat quasi die Antwort darauf. Sie werden deswegen nicht gestoppt, weil eben die Leute, die sie aufhalten könnten oder die sich ihnen in den Weg stellen könnten, es nicht tun. Aus welchen Gründen auch immer. Und ja, also ich gebe dir da recht, es fühlt sich tatsächlich auch dadurch größer und diverser an, weil natürlich auch der Cast größer und diverser ist. Es ist jetzt nicht einfach nur diese eine Familie, sondern es sind ja wirklich Figuren aus den unterschiedlichsten Schichten. Also eigentlich hätte ja jemand so wie Duke Cody überhaupt nichts mit Claire de Bella zu tun. Also die stehen ja auf dem gegensätzlichen Spektrum.
Komplett. Ja, und deswegen ist es eigentlich alles, was die verbindet, ist im Prinzip Kapitalismus. Also so, oder halt die Folgen davon.
Ja. Es ist hier wirklich noch mehr, genau wie du gesagt hast, dass jede Figur eine Schicht auch repräsentiert. Also nicht nur sich selbst, sondern sie repräsentiert eine ganze Schicht. Das ist in der Familie, fand ich das auch schon angelegt, aber nicht so stark. Also zum Beispiel durch den Jungen, der rechtskonservativ auf Twitter total abgeht und basically Nazi ist. Ja. Solche Sachen hattest du schon drin, aber noch sehr verstreut und schon den Fokus auf eine Familie, die ja auch als Familie funktionieren muss. Und hier ist es einfach größer. Ich glaube auch deswegen ist es vielleicht, weil es noch mehr in your face ist als bei Knives Out. Ich glaube, bei Knives Out hat man lange Zeit gar nicht gemerkt, dass es eine ganz große Gesellschaftssatire ist, bis sie die Tasse auf dem Balkon wirklich da hinstellt und von oben auf die Familie herunter hinabblickt. Und das ist so ein bisschen, wie ich auch Glass Onion interpretiere. Er will halt mehr sein und größer sein. Und das merkst du halt am Ende. Weil, weißt du, der hat das Ende, das, wirklich Knives Out hat ein so perfektes Ende, dass da einfach Rolling Stones laufen und diese Familienporträts reinlaufen, dass du diese bildliche Aussage hast, dass sie über der Familie steht und die von unten in ihrer Gunst jetzt stehen müssen und heraufschauen, ne? Du hast diese übertriebene Bildsprache und diese Musik, Rolling Stones. Und Ryan Johnson hat sich halt gedacht, wie kann man das toppen? Naja gut, besser als die Rolling Stones, nur die Beatles. Also ist es Glass Onion von den Beatles. Und insofern ist der Film schon, finde ich, trotzdem platter als der andere, weil der andere mehr auf einer emotionalen Ebene funktioniert hat und der hier mehr Haut drauf ist. Aber das ist ja alles nicht schlimm, weil das sind alles Whodunits. So, Whodunits sind schon immer plakativ und karikaturhaft gewesen. Und Ryan Johnson ist so einer der ersten, die erkannt haben, welches gesellschaftskritische Potenzial da eigentlich dahinter steckt. Und dass man trotzdem, auch wenn es nur ein Whodunit ist, mit einem Detektiv, der sich eigentlich kaum verändert, eine persönliche Geschichte erzählen kann. Und das macht diese Filme so toll.
Ich glaube, ich habe jetzt, wie gesagt, Glass Onion nur einmal gesehen, aber ich glaube, mir gefällt Glass Onion tatsächlich ein Ticken besser als Knives Out. Und es hat einen ganz simplen Grund, nämlich, dass Benoit Blanc in Glass Onion eine größere Rolle spielt. Denn ich bin hier offensichtlich oder scheinbar in der Minderheit, aber ich finde tatsächlich, der Detektiv ist für mich die interessanteste Figur in einem Krimi beziehungsweise in einem Murder Mystery. Ich schaue gerne einem Detektiv oder einer Detektivin dabei zu, wie sie einen Fall löst. Das ist tatsächlich das, was für mich das Ganze spannend und interessant macht. Und dadurch, dass Benoit Blanc jetzt in Glass Onion eine größere Rolle spielt, dadurch macht es das für mich interessanter und spannender. Mhm. Und deswegen ist es zumindest jetzt so, dass ich sage, ich finde Glass Onion aus diesem einen Grund einen Ticken besser.
Ich finde halt, ich will nicht so klingen, als wäre Benoit Blanc die uninteressanteste Figur oder Detektiv die uninteressanteste Figur. Eigentlich ist er immer die interessanteste Figur, aber er ist halt so eine Art Handgranate. Du hast einen Raum, du hast ein festes Gebilde, eine gesellschaftliche Struktur, diesen Fall, und du schmeißt diese Handgranate, Hercule Poirot oder Benoit Blanc oder Sherlock Holmes, die schmeißt du einfach da rein und guckst, was passiert. Eine Miss Marple, das war ja immer das Geile an Miss Marple. Miss Marple war halt so anders als alle anderen in dieser hohen britischen Gesellschaft. Die kommt da rein, hat eine riesige Schnauze und war in 1000 Vereinen schon drin und kann deswegen supergeil fechten, supergeil reiten. Die kann alles super. So, ne? So wie eine Mary Poppins eigentlich. Und das ist immer das Faszinierende. Und daher kommt dieses Interesse für diese Figuren. Aber diese Handgranaten, diese Nicht-Protagonisten, sind eben nicht die Figuren, die sie entwickeln, die eine echte Heldenreise durchleben. Das in den besten Filmen liegt das eben auch am Gesamtcast, am Ensemble und wie das funktioniert. Und bei den Rian Johnson-Filmen ganz besonders daran, dass er sich ein einzelnes Schicksal rauspickt und uns in ihre Perspektive versetzt.
Und das hat er ja auch hier in Glass Onion wieder sehr gut gemacht, auch wenn der Twist vielleicht am Anfang etwas plakativ ist. Aber wie gesagt, uns hat in der Film ja alles sehr gut gefallen. Aber ich würde gerne noch einen kurzen, ganz kurzen Ausblick wagen. Denn Marco, du hast es schon gesagt, 2021 hat sich Netflix für 450 Millionen US-Dollar die Rechte an zwei weiteren Knives Out Sequels gesichert. Das erste davon ist jetzt raus mit Glass Onion. Und was ich mich da sofort gefragt habe, als ich diese Headline gelesen habe, war, lohnt sich das denn für Netflix? Ich meine, 450 Millionen US-Dollar ist halt verdammt viel Geld. Und ich meine, letztlich ist es halt nur, in Anführungszeichen, ein weiterer Film in der riesigen Netflix-Bibliothek, der jetzt halt über die Feiertage geguckt wird. Also offensichtlich schon, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ja. Aber also diese Summe hat mich schon etwas abgeschreckt.
Es ist auch so, der lief ja in den USA unfassbar erfolgreich, gemessen an der Kinoanzahl, in denen er gezeigt wurde und dem Zeitraum. Da lief der unfassbar gut. Also wie ein richtig krasser Marvel-Blockbuster, wenn nicht besser, aber halt in sehr wenigen Kinos. Wie gesagt, selbst in München lief der nur in einem Kino, soweit ich weiß. Zumindest war das das eine Kino, das ich gefunden habe. Und halt eine Woche. Da war Netflix konsequent. Und da haben auch ausgerechnet auf Musks Twitter sich dann natürlich viele drüber aufgeregt und das vorgerechnet, wenn der jetzt nur ein paar Wochen länger laufen würde und so weiter und so fort, da würde doch Netflix sogar die 400 Millionen wieder reinholen, die sie dafür ausgegeben haben. Das ist ja bescheuert, dass sie das nicht machen. Sollte man meinen. Aber es ist halt Netflix.
Netflix
ist
halt ein Streaming-Anbieter. Die wollen ja nicht, dass Leute ins Kino gehen.
Genau. Ja, die teasern jetzt die Leute alle damit an. Und das funktioniert übrigens. Guck mal, wir sind drei Personen. Wir sind da rausgegangen und sagen, das ist ein fantastischer Film. Und wir gucken ihn nochmal. Und wir sagen anderen Leuten, sie sollen ihn gucken. Die eine Woche Kino machen sie in Wirklichkeit nur wegen den Oscar-Chancen. Die machen sie noch nicht mal wegen Word of Mouth. Sondern nur, damit es überhaupt von Oscars nominiert werden kann. Weil, turns out, Knives Out war auch sehr erfolgreich in Oscar- und Golden Globe-Nominierungen. Und ich habe jetzt parallel mal IMDb aufgemacht. Glass Onion, Knives Out Mystery, der lief jetzt vor einem Monat, für eine Woche. Die über 12.000 Bewertungen auf IMDb haben sich bei 8,0 von 10 eingependelt. Die Leute sind richtig hart begeistert und die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert. Und das da wird garantiert der meistgesehene Film der Welt an Weihnachten. Also noch vor Avatar, weil er auf Netflix läuft. Das glaube ich. Das ist meine Prognose. Und das ist das, was sie wollen. Sie wollen der erfolgreichste Film der Feiertage, wenn nicht des Jahres, wollen sie haben in ihrem Portfolio, weil Netflix kostet mehrere Milliarden jedes Jahr Und jetzt gerade gehen sie eine sehr schwierige Zeit durch und sie brauchen den Hype. Sie brauchen Filme, über die alle reden und von denen sie nicht sagen können, oh, da war jetzt aber nur so, also denkt nur mal an die anderen 400 Millionen Dollar Filme, die Netflix so gemacht hat, wie The Gray Man oder, also die hat nicht ganz so viel gekostet, aber fast so viel. Oder diese andere Red Notice. So, alles Rohrkrepierer. Die machen sich alle drüber lustig. Die kosten so viel, weil die Stars so viel kosten, weil sie das von Netflix kriegen. Die werden zwar viel geguckt, aber keiner redet in hohen Tönen darüber. Und die Oscar-Filme, die sie ja auch haben, wie Power of the Dog, ne, für mich einer der besten Filme der letzten Jahre, den hat doch kein Mensch gesehen. So, bei den Oscars wird da berücksichtigt, aber wenn Leute über Netflix-Filme reden und die Augen zumachen, denkt keiner an Power of the Dog. Oder Bardo, jetzt von Iñárritu, ist ja jetzt da. Den muss ich noch gucken. Da bin ich ja mega gehypt drauf, weil Iñárritu nur geile Filme macht. Aber ja, das sind nicht die Filme, über die die Leute reden.
Die brauchen so ein bisschen so ein Mainstream-Franchise, braucht Netflix wieder. Vor allem, weil Netflix ja gerade so in der Kritik steht aus diversen Gründen. So, also allein so wegen dieser ganzen Streaming- und Werbesache. Auch weil die irgendwie gefühlt super viele Serien nach 1, 2, 3 Staffeln einfach absägen. Also die, ich glaube, das, ja, lohnt sich auch auf jeden, also nicht nur finanziell, aber auch image-technisch sehr.
Ja. Und du kannst die Kuh noch lange melken. Also ich glaube, Daniel Craig hat im Late-Night-Show-Interview auch gesagt, das könnte noch ewig spielen, das könnte sich vorstellen. Das
ist ja, ich würde es auch ewig gucken.
Da kann man alt werden mit so einer Rolle. Ja. Solange Ryan Johnson am Start ist, ist auch Benoit Blanc am Start. Und dann geht das halt so. Und dann kriegen wir vielleicht nie meine andere Star-Wars-Trilogie, die ich gerne hätte, kriege ich dann halt nie.
Aber dafür 20 Benoit Blanc-Filme.
Naja, wer weiß. Ja, also jetzt gibt's ja erstmal nur ein weiteres. Also zumindestens hat jetzt so geht der Deal, den Netflix mit Ryan Johnson hat. Spricht natürlich nichts dagegen, dass der Deal nochmal irgendwie verlängert wird.
Genau.
Aber
er hat ja die Rechte dran, ne?
Ja.
Also er und sein Co-Produzent, das ist halt das Wichtige. Er hat die Rechte. Nicht irgendein Filmstudio, sondern er und Ram Bergman, sein Co-Produzent seit der Filmhochschule. Und sein Kameramann Steve Yatlin ist ja auch immer dabei oder sein Cousin, wie wir schon gesagt haben. Eine Sache, die mich aber interessieren würde, ich würde jetzt gerne eure Prognose hören. Ich finde, ein dritter Film hat ein Riesenproblem jetzt schon. Egal, was die Story ist, egal, was die Aussage ist, egal, wie krass abgefahren oder wie down to earth der nächste Film ist. Wie willst du Rolling Stones und The Beatles noch toppen? Was ist der Outro-Song und wird er wieder für den Titel herhalten? My Glass Onion haben mich am Anfang ja auch ganz viel darauf hingewiesen, das ist ja der Beatles-Song und so weiter. Und ich dachte, ja, ich glaube jetzt nicht, dass er wegen dem Beatles-Song den Film so, nee, doch.
hat er geguckt bei Spotify, was es für ein Song mit Glas oder so gibt, ne? Meinte er.
Ja, genau, also es war ihm wohl irgendwie schon klar, dass Glas wegen Durchsichtigkeit und so, das war irgendwie das Thema oder spielte eine wichtige Rolle. Und dann hat er halt in seiner Spotify Bibliothek einfach Glas eingegeben, um zu gucken, welche Songs es gibt. Und ja, Glass Onion, ne? Geiler Titel.
Vielleicht kommt irgendwas von Queen im nächsten Film oder so.
Stimmt, Queen. Es muss eigentlich was von Queen sein. Also insofern, Beatles, Rolling Stones, aber, Queen.
Aber klar, es ist wirklich ein großes Problem. Du hast recht, Marco. Ja. Also da muss man schon, also jetzt, wo das so ein Ding ist, muss er da drüber nachdenken, auf jeden Fall.
Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, was wünscht ihr euch denn wie könntet ihr euch einen dritten Teil vorstellen? Also wird es noch weiter eskalieren? Wird es noch schrulliger? Was glaubt ihr? Oder, also ich meine, es sind, wie wir festgestellt haben, es sind ja Wohlfühlfilme, das heißt irgendwie jetzt einen komplett ernsthaften Noir-Film wird es ja nicht. Aber was wünscht ihr euch denn für den dritten Teil?
Also ich glaube oder hoffe eigentlich, dass es nicht so vom Ton her noch mehr eskaliert oder noch abgespaceder wird. Weil ich meine, ich fand es jetzt lustig, aber ich glaube, irgendwann wird es zu krass. Irgendwann kommt man da nicht mehr mit. Ich hoffe, dass Ryan Johnson vielleicht andere Elemente so ein bisschen, also woanders quasi so ein bisschen den Stein umdreht, also so ein bisschen sich andere Elemente oder Ideen sucht, wo er entweder so Genre-Konventionen ja ein bisschen umdrehen kann oder vielleicht irgendwie einfach einen anderen Bereich nimmt, wo er eskalieren kann oder andere neue, ich weiß nicht, statt sich neue Twist-Möglichkeiten überlegt oder sowas. Was könnte man denn nehmen? So, weiß nicht, dass es am Ende dann keinen Mörder gibt, sondern eigentlich die Person ist, Patient X von irgendeiner neuen Bedrohung, keine Ahnung. Ich sollte mal mit Rian Johnson drüber sprechen. Aber ich fände es auf jeden Fall generell cool, dass wenn er so ein paar andere Sachen sich auch anschaut irgendwie oder so ein paar noch mehr neue Ideen einbringt, anstatt die Sachen, die er jetzt hat. Also klar muss er die irgendwo weiterführen, aber ich glaube, mit noch mehr Humor oder noch mehr Absurdität ist irgendwann so die
eine Decke erreicht. So
die Decke erreicht, ja.
Marco, was meinst denn du?
Eine Schmerzgrenze.
Ja.
Also, wir wissen es zwar nicht, aber er weiß es, weil er läuft ja schon mit dem Drehbuch in der Tasche rum. Das ist so ein Tick von ihm. Er schreibt all seine Drehbücher in so einen kleinen, molesken Taschenbüchern.
Das habe ich auch gelesen.
Das schreibt er immer so rein und eins reicht nicht für ein ganzes Drehbuch. Deswegen hat er mehrere Stapel. An der Seite schreibt er das Datum und die Version drauf und sowas. Und irgendwo, ich glaube, Red Carpet Premiere oder so, Knives Out, wurde er drauf angesprochen. Und dann hat er tatsächlich sein Drehbuch so aus der Tasche gezogen. Er hat's dabei, Er schreibt dran, er hat eine Idee. Ich bin gespannt, was es ist. Ich bin deiner Meinung, man kann eigentlich nicht noch abgedrehter sein. Er hat aber das Budget, also wer weiß. Ich glaube, es läuft halt Gefahr, dass er sich auserzählt, aber das hätte ich auch schon bei Glass Onion, hätte ich mir auch nicht vorstellen können, wie ihm dazu eine geile Fortsetzung aussieht, also zu Knives Out, und trotzdem hat's funktioniert. Wer weiß das schon so genau? Also es kann nicht wieder, das sage ich jetzt, ne? Aber in 3 Jahren sitze ich hier und sage, oh, der Film war super geil. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt schon wieder eine junge Frau, die von der Gesellschaft vernachlässigt wird, wieder als Protagonistin wieder mit reinziehst.
Vielleicht ist er gerade
so weiter und weiter erzählst, dass das das wiederkehrende Motiv ist. Ich glaube, es muss auch andere Opfer geben. aber ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt.
Vielleicht liegt ja die Lösung gerade darin, was Fabian meinte, mit dem Fokus auf den Detektiv, dass vielleicht wir da dann doch ausnahmsweise noch neue Einblicke bekommen oder so. Aber ja, du hast recht, Marco. Irgendwie bräuchte man mal einen neuen, ab dem dritten Film wahrscheinlich eine neue Herangehensweise.
Aber ich meine, selbst wenn Rian Johnson sich nicht die ganze Zeit toppt, selbst wenn das einfach nur sehr, sehr gute Filme werden, das reicht mir ja schon.
Stimmt, wir haben so hohe Ansprüche.
Also ich bin damit vollkommen zufrieden, wenn er jetzt bis in alle Ewigkeit halt diese Murder Mysteries mit einem Twist macht, die einfach Spaß machen, bei dem man rausgeht und sagt, yeah, awesome, jetzt fühle ich mich gut. Das macht doch Spaß, das ist doch schön.
Ja, aber da denke ich jetzt auch an Rian Johnson. Es macht schon Spaß. Und vor allem, ich fand das auch sehr schön, Dave Bautista hat erzählt, er hat ja mit Danny Craig ja Spectre gedreht. Mhm. Und wenn Daniel Craig James Bond dreht, man kann es sich schon vorstellen, ist er sehr in sich gekehrt, will lieber allein sein am Set, ist halt, sammelt diese innere Wut und Loneliness von James Bond, ne? Aber am Set von Knives Out hatte Dave Bautista das Gefühl, dass Danny Craig die Zeit seines Lebens hatte.
Hat ich glaube, die hatten alle ihre Zeit.
Gelacht, war super happy. Ja, alle berichten das, die man mit Rian Johnson dreht.
Ich war, glaube ich, wie so ein Feriencamp mit denen da. So, ja.
Ja, absolut. Und ich wünsche mir halt, weißt du, das Ding ist, alle hatten eine tolle Zeit, aber wenn du Rian Johnson fragst, was der High Point of his life war, um ihn zu zitieren, es war Star Wars The Last Jedi, der Dreh davon. Dass er als so krasser Star-Wars-Fan einen eigenen Star-Wars-Film inszenieren konnte. Mm. Das war der High Point, his professional High Point of his life. Und ich denke so, wenn, weißt du, dann ich will einfach sehen, was er mit Star Wars weitermacht. Ich will sehen, dass er sich da auch komplett austoben kann, ohne an ein Drehbuch und an Charaktere von einem anderen Regisseur gefangen zu sein oder Autoren gebunden zu sein. Und da wäre ich einfach super gespannt. Das hätte ich gerne.
Ja, ich auch.
Alles klar, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Das war's für 2022. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.